Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Hörweg.
Guten Tag.
Heute haben wir euch eine vermeintlich bekannte Heilige mitgebracht. Zumindest eine von denen, die man vielleicht schon mal gehört hat in der Schule oder so.
Eine reiche Königstochter wird zur Sklavin gemacht. Mit dem Namen der heiligen Elisabeth verbinden viele die Legende vom Rosenwunder oder ihnen fällt das geistliche Lied ein, wenn das Brot, das wir teilen, zur Rose wird. Nun kurz der Inhalt dieser Legende. Elisabeth brachte von der Wartburg häufig in einem Korb Brot zu den Armen der Umgebung. Allerdings gegen den Willen ihrer reichen Verwandtschaft. Diese machte ihr schwere Vorwürfe wegen ihrer angeblichen Verschwendungssucht. Eines Tages wurde sie dabei von einem ihrer Verwandten überrascht und gefragt, was sie in ihrem Korb habe. Sie stutzte und wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Der Verwandte riss das Tuch von ihrem Korb und war verblüfft, denn es waren statt Brote, wie er vermutet hatte, Rosen in ihrem Korb. Solche und ähnliche Wunder werden in Heiligsprechungsprozessen immer noch gesucht. Doch wir können im Lebenswandel der Heiligen auch ohne übernatürliche Phänomene und ohne außer Kraft setzen von Naturgesetzen ein Beispiel ihrer Nachfolge Christi erkennen. Das Leben von Elisabeth war kurz und voll von Widrigkeiten und Schicksalsschlägen. Sie wurde 1207 als Tochter des ungarischen Königs Andreas II. Und seiner Gemahlin Königin Gertrud von Andechs-Meranien geboren. Aus machtpolitischen Erwägungen wurde Elisabeth bereits im Alter von nur 4 Jahren mit dem Sohn des Landgrafen von Thüringen, dem 11-jährigen Hermann, verlobt und deshalb mit reicher Mitgift nach Deutschland geschickt. Von der Schwiegerfamilie in Eisenach erhielt sie eine standesgemäße Erziehung. Allerdings verstarb Hermann bereits 1217. 4 Jahre später, also 1221, wurde Elisabeths Vermählung mit Ludwig IV., einem Bruder von Hermann, gefeiert. Elisabeth war 14 Jahre alt und Ludwig 17. Diese Ehe war für beide eine glückliche Zeit, denn sie hatten die gleichen Ansichten zum christlichen Glauben und zur Nächstenliebe. Elisabeth beeindruckte ihre Mitmenschen durch ihre Schönheit und tiefe Religiosität. Inzwischen hatte das Paar ihren repräsentativen Wohnsitz auf der Wartburg nahe bei Eisenach bezogen. Elisabeth saß, entgegen den Konventionen der damaligen Zeit, bei den Mahlzeiten neben ihrem Gatten und begleitete ihn auch auf seinen Reisen. Das Ehepaar gründete in Gotha und Eisenach jeweils ein Spital. Während einer großen Hungersnot verteilte Elisabeth Vorräte unter den Notleidenden und wurde dabei oft von Ludwig gegen die argwöhnischen und feindseligen Vorwürfe der Verwandtschaft in Schutz genommen. Dann kam der nächste Schicksalsschlag. Ludwig IV. Starb nach 6 Jahren Ehe im Jahre 1227 auf dem Weg zu einem Kreuzzug an einer todbringenden Seuche. Elisabeth, inzwischen 20 Jahre alt, stand nun mit ihren 3 kleinen Kindern alleine da und musste weitere Anfeindungen der Familienmitglieder erdulden. Es kam zum völligen Bruch mit der Schwiegerfamilie und Elisabeth floh mit ihrem Erbteil. Allerdings blieb vom Großteil ihres Besitzes nur eine überschaubare Entschädigungssumme übrig, zusammen mit ihren Kindern von der Wartburg zu ihrem Beichtvater Konrad nach Marburg an der Lahn. Dieser Konrad von Marburg war ein redegewaltiger Prediger, aber auch ein sehr gefürchteter Inquisitor. Das heißt, er bekämpfte mit Prozessen sogenannte Ketzer, deren Leben meistens auf dem Scheiterhaufen endeten. Er machte Elisabeth völlig von sich abhängig, indem er unter anderem die Vollmacht über ihren restlichen Besitz und über sie selbst übernahm, sie von anderen Personen isolierte, sie bespitzeln ließ und mit Schlägen hart bestrafte. Sie musste sich sogar von ihren Kindern lossagen. Elisabeth lebte praktisch wie seine Sklavin bei ihm. Diese tägliche Kontrolle muss für Elisabeth die Hölle gewesen sein. Gemeinsam gründeten sie in Marburg ein Hospital, deren Leiterin pro forma Elisabeth wurde. Aber in Wirklichkeit musste sie alle Aufgaben übernehmen, die kein anderer erledigen wollte. Sie stand Tag und Nacht im Dienste der Kranken. Nach 4 Jahren waren ihre Kräfte zu Ende. Sie war völlig erschöpft und starb 1231 im Alter von nur 24 Jahren. Man setzte sie in der Kapelle des Hospitals bei. Schon 4 Jahre nach ihrem Tod wurde Elisabeth 1235 durch Papst Gregor IV. Heilig gesprochen. Ihre Gebeine wurden in die ihr geweihte Marburger Elisabethkirche übertragen. Das war auch der Beginn der Wallfahrten zur heiligen Elisabeth und eines Reliquienkultes, dem allerdings Philipp I. von Hessen um 1550 ein Ende machte. Seitdem ist der Verbleib der Elisabeth-Reliquien völlig unbekannt. Zahlreiche Kirchen, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen tragen auch heute noch den Namen der Heiligen, deren Gedenktag am 19.11. ist. Wenn wir nun noch einmal versuchen, die zu Beginn erzählte Rosenwunder-Legende nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern als Bild, als Metapher, dann wird doch recht deutlich, dass Elisabeth den Menschen nicht nur Brot als notwendiges Nahrungsmittel gebracht hat, sondern Rosen als Zeichen dafür, dass Lebensmut und Lebensfreude bei den Menschen wieder neu aufblühen sollen.
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht.
Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich das gesagt.
Naja, das ist doch wohl eins der ersten Bilder, das uns zur heiligen Elisabeth von Thüringen einfällt.
Nicht unbedingt ein Kinderlied, ne? Eigentlich eher ein schönes Lied, aber hat leider im Prinzip nichts mit der Elisabeth von Thüringen zu tun, weil dieses Rosenwunder zu einer anderen heiligen Elisabeth gehörte und erst später zur Elisabeth von Thüringen hinübergewandert ist. Und dann auch, weil quasi die Geschichte, die da im Hintergrund quasi dieser Rosenlegende kolportiert wird, nämlich dass sie ja an ihrem Ehemann, dem Landgrafen, vorbei ihr soziales Engagement gelebt hat und der das gar nicht toll fand, das stimmt halt auch nicht. Der hat sie im Gegenteil sehr dabei unterstützt, ist nur leider ja auch sehr früh gestorben. Genau, so wie sie auch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man alles sagen soll zu Elisabeth. Ich habe da ein bisschen mehr dazu gelesen und es ist einfach, es gäbe so viele Aspekte. Man könnte auch sagen, es geht um eine SM-Beziehung, könnte man fast auch schon sagen, ne, bei Elisabeth. Jetzt nicht zwischen ihr und ihrem Mann, sondern zwischen ihr und ihrem Beichtvater. Natürlich auch völlig ohne Sex, aber dafür
mit Gehorsamsgelübde und
Gewalt und sich zur Höchstleistung, also crazy. Ich weiß nicht, was denkst du?
Ich denke gerade, da haben wir uns ein ganz schönes Thema aufs Tableau geholt, angesichts auch einfach heutiger Kirchengeschichte. Angesichts dessen, was gerade in der deutschen Kirche irgendwie passiert, beziehungsweise zumindest ans Tageslicht gekommen ist und aufgearbeitet wird.
Geistlicher Missbrauch, also nicht nur sexueller Missbrauch, sondern auch geistlicher Missbrauch. Also da haben wir so ein, Gut, das wird verschiedentlich beurteilt in der Kirchengeschichte und auch von verschiedenen Leuten, die versuchen, die Beziehung irgendwie zu ergründen und zu analysieren und dazu irgendwie was Kluges zu sagen. Aber dieser Konrad von Marburg, ne?
Ja.
Was für ein Typ. Hat sich selber quasi zur Armut verpflichtet. Übrigens, Armutsbewegung, glaube ich, für das Verständnis der Geschichte der Elisabeth einfach super wichtig. Denn das spielt einfach eine Riesenrolle. Im Hintergrund stehen die Beginen des Mittelalters, also Frauen, die frei sich zusammenschließen und quasi das Armuts-, Keuschheits- und begrenzt auch Gehorsamsgelübde, also die sogenannten evangelischen Räte, leben ohne Ordensregel, ohne Bindung an sonstige patriarchale Struktur. Diese Frauen, die frei leben wollen, die Beginen, die werden zum Teil kritisch beäugt, aber auf der anderen Seite in den Städten sind die halt auch ganz gerne gesehen, weil die einfach eine gute Arbeit machen und ich glaube, Papst Honorius, einer der Päpste da im 12., im 13. Jahrhundert, der sagt quasi auch an einer entscheidenden Stelle mal, dass er die im Prinzip doch ganz cool findet und dass man die ruhig unterstützen soll. Im Hintergrund stehen natürlich die ganzen gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen und so weiter und so fort. Das wird jetzt alles ein bisschen weit führen, glaube ich. Eigentlich ging es ja um Konrad von Marburg, den zweiten Beichtvater von der Elisabeth, oder zweiten geistlichen Begleiter, der selber halt auch hardcore auf arm macht. Also wirklich auch selber ganz arm lebt und dafür ist er trotzdem aber wohl machtgeil. Der arbeitet also mit päpstlichen Vollmachten ausgestattet, quasi als so als päpstlicher Aufpasser und soll so den deutschen Klerus wieder auf Vordermann bringen, unter anderem arbeitet als Inquisitor, Jagdketzer, also krasse Figur. Und der kommt jetzt an diese sehr adlige, ganz, ganz blutjunge, also Elisabeth ist ja zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit, ist ja 14 und hat wohl tatsächlich früh schon irgendwie keinen Bock auf den ganzen Reichtum oder ist einfach schon vom Heiligen Geist bewegt oder was auch immer. Auf jeden Fall
entschließt sie sich dazu, erstmal ihm nachzufolgen und auch asketisch zu leben.
Jetzt erstmal vorher sowieso schon, also Jesus nachzufolgen und asketisch zu leben, so gut es geht. Ne?
Genau, und das verstärkt sich halt nochmal sehr deutlich, nachdem sie mit Konrad von Marburg zusammenkommt.
Also was heißt also zusammen? Also,
ihm begegnet.
Genau. Der sorgt dann übrigens auch dafür, dass Elisabeths Ehemann auf den Kreuzzug geht. Weil er genau angefangen hat Konrad nämlich als Kreuzzugsprediger. Und belabert also den jungen Landgrafen so lange, bis der auf Kreuzzug geht und der schafft es aber gerade bis Italien und in dem Moment, wo er übers Mittelmeer fahren will mit dem Schiff, streckt ihn dann schon eine Infektion nieder. Und Elisabeth hatte ja feierlich geschworen, also ein Gelübde, doppeltes Gelübde, dem Konrad hörig und gehorsam zu sein.
Genau, und es wird nachgesagt, dass sie, als sie vom Tod ihres Ehemannes erfährt, dann ausspricht, nun soll mir die ganze Welt und aller Reichtum und alles Ansehen gestorben sein. Wenn nun mein Bruder gestorben ist, so ist auch für mich die Welt gestorben.
Und mit Bruder meint sie jetzt Ehemann. Und das deutet ja schon auch darauf hin, dass die Legenden, wie zum Beispiel jetzt die Brot-Rosen-Wunder-Geschichte, wo ja doch der Mann quasi dargestellt wird als jemand, der da gar nicht mit einverstanden ist mit dem, was Elisabeth tut, dass das halt nicht so ganz stimmt. Was wohl stimmt, ist, dass natürlich die nähere Verwandtschaft, auch die Verwandtschaft von ihrem Mann, dem Landgrafen, nicht so richtig gut klargekommen ist auf ihren Wunsch, halt eher in Armut und in der Nachfolge Jesu zu leben. Das
steht ja auch in einem krassen Gegensatz eigentlich zu so einer doch adeligen Familie, die natürlich in einem gewissen Wohlstand und Reichtum lebt und ja auch einen gewissen Wohlstand und Reichtum repräsentiert. Und wenn dann,
ja, und die es auch einfach gewohnt sind, so zu leben, ne?
Genau, und wenn dann so eine blutjunges Mädel daherkommt, die sagt, nee, halt stopp, ich mach das hier alles anders und das ist mir alles nichts wert, dann stößt das verständlicherweise erstmal auf Konflikte. Und bisher war halt ihr Ehemann, der Landgraf, immer derjenige, der auch so ein bisschen schützend die Hand über sie gehalten hat. Und ich finde, wenn sie von ihm als Bruder spricht, das sagt halt auch was über Gefährtenschaft und über die Beziehung der beiden zueinander aus.
Total, ja.
Und genau, anstelle ihres Ehemannes tritt dann jetzt aber halt einfach nochmal sehr deutlich Konrad.
Ja gut, der war ja auch vorher schon da, aber jetzt ist er halt so richtig da. Und der muss jetzt, also wenn jetzt bislang ihr Ehemann immer noch so als Puffer zwischen ihr und dem sie doch eher kritisch sehenden Umfeld war, also muss Konrad jetzt die Rolle auch übernehmen und kann das auch. Und er lässt sich sogar vom Papst nochmal einen Brief schreiben, in dem halt die junge Elisabeth, die ist ja da auch... Also zum Zeitpunkt des Todes ihres Mannes, ist sie ja, glaube ich, gerade erst 20 oder so, hat übrigens schon 3 Kinder mit dem, unter päpstlichen Schutz stellt. So. Und das gibt ihm halt Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass die Familie von Elisabeths verstorbenen Mann jetzt nicht... die ganze Witwenerbschaft und so weiter sich unter den Nagel reißt, so ohne weiteres. Auf der anderen Seite treibt er es mit dem sie in die Heiligkeit treiben halt noch krasser. Ne? Er lässt ihr quasi die Kinder wegnehmen, damit sie sich ganz auf Gott konzentriert, also wirklich, damit sie sich ganz auf Gott konzentriert. Die Kinder kommen dann halt zu Verwandten in Pflegeerziehung. Genau. Er sagt ja auch, wie sie ihren Reichtum zu verschenken hat. Und sie ist ja wirklich also wörtlich gehorsam. Und wenn sie, also es gibt Anekdoten, also es gibt auch eine ganze Quellengeschichte, wer wann was über Elisabeth gesagt hat. Das Interessante ist, der Heilig, also die stirbt ja dann mit, wie alt ist denn die da? 24 oder was? Und ein Jahr später läuft schon ein Heiligsprechungsverfahren, ne, auf Betreiben Konrads. Und da müssen ja viele Zeugen angehört werden und deswegen gibt es ja relativ viele glaubwürdige schriftliche Quellen über das Leben der Elisabeth. Und die kann man also heute alle noch lesen. Vor allem wurden halt 4 Frauen auch befragt, die mit ihr länger, zu verschiedenen Zeiten länger zusammengelebt haben, sie begleitet haben. Und da kriegt man also schon den ganzen harten Tobak, auch was dieses Gehorsams und also es ist, es macht mich fassungslos. Ich frage mich wirklich, also ich meine, klar, sie hat das ja schon, ne? Sie will das ja auch irgendwie selber. Sie verpflichtet sich ja auch mehr oder weniger freiwillig, allerdings die Art und Weise, wie, also ich bin völlig, ja.
Also ich weiß nicht, ich bin immer noch am Zweifeln, ob das so eine völlige, wirklich aus dem eigenen innersten Herzen kommende Freiwilligkeit ist. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein Bild ist für Macht einfach, wenn und für auch, ja, psychische Gewalt, wenn da einfach Menschen, die älter sind, die redegewandt sind, die höher gebildet sind, da in einer anderen Stellung, auch einfach als Beichtvater, in einer ganz, intensiven und nahen Beziehung, also die ja unglaublich von Verletzlichkeit geprägt ist, auf andere Menschen einwirken.
Ja, und jetzt Ja, also krass, ne? Also vor allem, weil jetzt, wenn von Verletzlichkeit die Rede ist, also Verletzlichkeit ist, ich habe neulich einen sehr interessanten Podcast gehört, wo eine Philosophin über das Thema Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit gesprochen hat. Also erstmal ist ja Verletzlichkeit ein Grundfaktum, ne? Also alle Menschen sind grundsätzlich abhängig von anderen Menschen und sind verletzlich, ne? Also wenn man als Säugling zur Welt kommt oder wenn man krank wird oder wenn man alt wird und so weiter. Also Verletzlichkeit ist quasi die gemeinsame Basis, die alle Menschen miteinander teilen, egal was sie glauben haben, sonst wie verletzlich sind alle. Da ist es okay. Das kann auch eine gemeinsame Basis, ein gemeinsamer Ausgangspunkt sein, theoretisch. Interessant ist aber, dass halt gewisse Gruppen von Menschen quasi dann verletzbar gemacht werden von außen. Und das sind natürlich jetzt im Laufe der Geschichte historisch gesehen einfach zuvörderst mal die Frauen. Und das sieht man jetzt im Falle Elisabeth zum Beispiel auch aufs Allerdeutlichste und aufs Allerschärfste. Also die braucht halt immer einen Mann in der patriarchalen Gesellschaft, damit sie überhaupt irgendwie Handlungsspielräume hat und nicht einfach völlig unter die Räder gerät. Und gleichzeitig, also der kann aber trotzdem auch mit ihr machen, was er will. Also sie hat ihm gehorsam geschworen und er lässt sie richtig bespitzeln von ihren Begleiterinnen. Und wenn er das Gefühl hat, sie hat irgendwie Mist gebaut, dann lässt er sie halt auspeitschen. Jetzt wird auch über sie berichtet, dass sie sich früher auch selbst kasteit hat. Okay, also wie gesagt, man weiß alles nicht, aber es ist also einfach eine dermaßen gewalttätige Geschichte, und zwar psychische Gewalt genauso wie körperliche Gewalt, also einhergehend mit körperlicher Gewalt. Und es ist also... Alter Schwede, schön, dass wir heute drüber reden, finde ich, denn es hilft ja nichts, man muss ja drüber reden. Auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen schade, dass man jetzt nicht einfach ein tolles Lied singt, wie wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und Heitei, Halleluja, alle haben sich lieb, sondern wenn wir jetzt hier über Elisabeth reden, dass sie völlig andere Züge annimmt.
Aber ich finde, das nimmt genau das ernst. Das nimmt auch ernst, diese Verletzlichkeit, und zeigt im Grunde auch Ehrlichkeit. Denn die meisten Legenden rund um Elisabeth, die verschweigen halt diese Bereiche.
Total, es sind immer Heldengeschichten, ne?
Genau, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist wunderbar. Da ist eine tolle Frau, die einfach mal sich gegen alle zur Wehr setzt und ihr Hab und Gut an Arme verschenkt und beschützt wird vom lieben Gott, der dafür sorgt, dass in ihrem Korb dann nicht das Brot zu sehen ist, sondern die Rosen. Und natürlich ist das eine tolle Geschichte. Und ja, ich erzähle sie jedes Jahr aufs Neue im Kindergarten. Aber vielleicht auch einfach, weil der zweite Teil der Geschichte eher was für die ist, die sich wirklich damit auseinandersetzen wollen.
Ja, also ich finde, also in unserem Gespräch heute wird halt dieses Grundfaktum, also die, wo ich gerne mal sage, das schillert immer so, ne, in den Heiligen. Das wird jetzt nochmal also besonders gut sichtbar jetzt im Falle der heiligen Elisabeth.
Ja, es wird besonders gut deutlich, das, was wir immer schon mal so ein bisschen rauskristallisiert haben, dass sie alle in den heiligen Legenden oder viele so diese Licht- und Schattenseiten haben.
Ja, und wenn wir uns heute noch auf Heilige besinnen und darüber reden, so wie wir das ja auf dem Hörweg machen, kann das halt nicht mehr einfach im Modus plumper Heldenverehrung sein. Auf der anderen Seite können wir jetzt auch nicht sagen, es ist alles dummes Zeug gewesen, wir lassen es halt mal sein und lassen das weg, weil wenn wir das tun würden, dann würden wir halt heute nicht so über das Thema auch geistlicher Missbrauch reden können, wie wir beiden das jetzt gerade hier machen. Ne? Also es ist schon sinnvoll, sich dran zu erinnern und die Geschichten weiter zu erzählen, aber halt eben nicht als plumpe Heldenverehrung, sondern eben als also die Heiligen eben auch zu nehmen, so wie wir das hier sowieso schon tun auf dem Hörweg, sich verschiedene Dinge in der Geschichte anzugucken und sich zu erinnern. Also sich zu erinnern, was die Geschichte alles so mit sich gebracht hat. selber ein bisschen wach zu bleiben und zu werden mehr und aufgeklärt zu werden mehr für die für das Leben in der Gegenwart auch, ne?
Ja, und dann bin ich froh, dass wir über die heilige Elisabeth heute sprechen und ich im Grunde von ihr als Person zwei Dinge einfach für mich mitnehmen kann. Natürlich ist da zum einen drin, dass sie in gewisser Weise ein Vorbild ist, sich für die Armen und für ihre Ideale einzusetzen, auch wenn das Umfeld da nicht so von begeistert ist. Das, was der schillernde Teil der heiligen Legende ist. Aber ich bin genauso dankbar dafür, dass an ihrem Leben auch deutlich wird, was Machtmissbrauch sein kann. Und dass es mir vielleicht auch eine Warnung ist, sehr sorgsam mit meinen Mitmenschen umzugehen.
Ja, und auch mit der Macht, die dir selber gegeben ist. Also Menschen wie wir, die wir im Seelsorgeberuf sind, der ist natürlich einfach eine große Gefährdung da. Weil natürlich kommt es regelmäßig vor, dass wir Menschen begegnen in Momenten, in denen gerade ihre Verletzlichkeit irgendwie oben aufliegt. Weil sie sich halt an Lebenswenden befinden, weil gerade jemand gestorben ist von denen. Und wegen aller möglicher Dinge. Ne?
Aber ich möchte ehrlich sogar sagen, das ist für mich nicht nur Aufgabe in meinem beruflichen Kontext als Seelsorgerin.
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, wir sind da besonders gefährdet. Ne? Aber das ist ja ein allgemeinmenschliches. Ne? Das gilt ja für
alle Menschen. Genau, es ist allgemeinmenschlich. Ja. Und das gilt für mich auch im Umgang mit meinen Kindern, denen ich an einigen Stellen natürlich aufgrund von Lebenserfahrung und Alter überlegen bin. Da einfach auch ihre Verletzlichkeit, ihre Gefühle wahrzunehmen und nicht drüber hinwegzugehen. Und auch im freundschaftlichen Miteinander, wo Menschen in Beziehung sich öffnen. Ich glaube, die Gefahr von Missbrauch besteht überall da, wo Menschen miteinander in Beziehung sind. Wo Menschen miteinander Leben teilen, da werden Verletzungen sichtbar, da öffne ich mich und berichte davon, was mich verletzt. Und genau da ist die Gefahr von Machtmissbrauch.
Genau, und da ist es.
Und das ist erschreckend, weil es im Grunde in jeder alltäglichen Begegnung sein kann.
Genau. Und es ist halt einfach, glaube ich, super wichtig für uns als Menschen und als Gesellschaft halt auch, nicht den Menschen auf den Leim zu gehen, die uns glauben machen wollen oder erzählen wollen, Schwäche, Verletzlichkeit wäre eine Schwäche. Ne? Die auszutilgen. Man müsste also besser Resilienz, man müsste einfach mehr durchhalten können, ne? Also die quasi die Verletzlichkeit überwinden. Wenn man jetzt auch von Vulnerablen, ist auch lustig in der Politik, wenn von vulnerablen Gruppen geredet wird, kann man sehr genau hingucken, was da eigentlich hintersteht. Also wenn jetzt zum Beispiel die gewisse Politiker in gewissen Rollen jetzt im Zuge der Corona-Politik von vulnerablen Gruppen gesprochen haben, dann hat das zum Teil schon wieder so einen paternalistischen Ton. Ne? Also wir, die wir nicht so vulnerabel sind, müssen uns um die kümmern, die vulnerabel sind. Ne? Da hat man sofort wieder ein Gefälle in der Gesellschaft und in den Beziehungen. Also ich bin der starke Part in der Beziehung und du bist der schwache Part und ich beuge mich zu dir herab und helfe dir. Das verkennt aber die grundsätzliche Wirklichkeit, dass halt alle verletzlich sind und dass man auch nicht rauskommt aus dem Verletzlichsein. Dass man sehr wohl aber rauskommt aus dem, man muss ständig noch andere Menschen noch verletzbarer machen oder als verletzbarer hinstellen, um halt die eigene Macht auszubauen. So wie Konrad das natürlich auch gemacht hat, ne? Mit der Elisabeth. Also im Rahmen dieser auch so formulierten und verfassten Beziehung. Ne? Da war ganz klar, Konrad ist der ihr sagt, wo es lang geht, damit sie möglichst nah an Jesus rankommt und an die Nachfolge und zur Heiligkeit. Und egal, was auch immer er sich dann ausgedacht hat, was irgendwie für sie das Richtige wäre, das war dann für sie das Richtige. Also es ist einfach eine völlig, oh mein Gott.
Puh, das Thema heute, ein ganz schönes Brett, aber ich glaube, wir haben es irgendwie einigermaßen auf eine vernünftige Zeit zusammengebracht.
Ja,
also sicherlich merkt ihr, wir könnten hier wahrscheinlich noch die nächsten 4 Stunden weiter diskutieren über dieses Thema oder philosophieren oder uns austauschen, wie auch immer man das nennen mag, was wir hier tun. weil da so viele Schichten, so viele Facetten, so viele Gedanken drin stecken. Ich glaube, ihr merkt auch, dass uns dieses Thema bewegt und dass wir sicherlich vor dem, was in Kirche heute passiert, auch versuchen, die Augen nicht zu verschließen und das auch immer so ein bisschen in so einem gesamten Kontext von Kirchengeschichte, auch von gestern und heute und morgen miteinander zu verknüpfen.
Vielleicht eine gute Gelegenheit, um genau da nochmal kurz einzuladen, teilzunehmen am Diskurs. Ihr könnt uns eure Meinung da lassen über Insta, ihr könnt uns E-Mails schreiben, ihr könnt auf der Homepage der Pfarrei was hinterlassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, und wir freuen uns, wenn ihr von euch hören lasst und eure Meinung, vielleicht Erfahrung, was auch immer, dazulegen zu lassen. Ne? Gerne, immer her damit.
Und ansonsten bleibt uns an dieser Stelle erstmal nicht mehr zu sagen als danke, und wir freuen uns auf den kommenden Hörweg mit euch. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao.